Live aus Berlin, das Thema bei Anne Will. Putschversuch in der Türkei. Was macht Erdogan jetzt?
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Es war Freitagabend spät und die Welt schaute noch schockiert auf die schrecklichen Ereignisse von Nizza, als sich schon die nächste, auch eher für unvorstellbar gehaltene Nachricht verbreitete. Panzer in Istanbul, Bomben auf das Parlamentsgebäude in Ankara. Teile des türkischen Militärs versuchten, sich an die Macht zu putschen und scheiterten, muss man sagen, Stunden später eher kläglich. Wir fragen uns, wie erklärt sich das alles und fragen uns auch, wie angemessen oder aber auch wie unverhältnismäßig reagiert nun der türkische Staatspräsident Erdogan auf diesen gescheiterten Putschversuch. Dazu sind bei uns die Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Sayran Ateş, die in Berlin und Istanbul arbeitet. Fatih Zingal ist da von der Erdogan-nahen Union europäisch-türkischer Demokraten, der CDU-Politiker Norbert Röttgen, der Vorsitzende der Grünen Cem Özdemir und der ehemalige Generalinspekteur und Vorsitzende des Militärausschusses der NATO Harald Kujat. Herzlich willkommen Ihnen allen und für alle der große Applaus. Der Putschversuch, wie lief er ab?
Panzer auf den Straßen. Kampfjets über Ankara. Feuergefechte. Freitagnacht in der Türkei. Das Staatsfernsehen unter Kontrolle der Putschisten. Die Moderatorin erklärt unter Zwang, das Militär habe die Macht übernommen. Der Präsident ruft die Bevölkerung zum Protest auf, per Handy beim TV-Sender CNN Türk. Viele Menschen folgen, stellen sich dem Militär entgegen, erobern Panzer. Schon am Morgen ist offenbar alles vorbei. Viele Soldaten ergeben sich. Die Bilanz: mehr als 290 Tote und 1400 Verletzte. Das Parlamentsgebäude durch Luftanschläge beschädigt. Inzwischen rund 6000 mutmaßliche Putschisten verhaftet. Fast 2800 Richter abgesetzt. Und von der Wiedereinführung der Todesstrafe ist die Rede. Erdogans harter Kurs gegen seine Widersacher.
Dieser Aufstand ist ein Geschenk Gottes. Warum? Weil er die Säuberung unseres Militärs beschleunigt.
Herr Zingal, wenn wir uns das vor Augen halten, jetzt schon mehr als 6000 Verhaftungen, tausende Richter werden freigesetzt. Staatspräsident Erdogan sagt, er wolle die Todesstrafe wieder einführen oder mindestens dieses schnell voranbringen, einen entsprechenden Prozess im Parlament. Sind das Ihrer Meinung nach noch verhältnismäßige Reaktionen?
Das muss man vor dem Hintergrund des versuchten Militärputschversuches sehen. Sie müssen sich vor Augen führen, dass es mittlerweile, im Beitrag wurde es gezeigt, 290 Tote gibt, 1500 Verletzte. Und die Bevölkerung hatte große Angst. Und die Militärputsche in der Vergangenheit von 1960, 71 und 80, die sind in das kollektive Gedächtnis der türkischen Bevölkerung eingebrannt. Und mit dieser Angst sind auch Millionen auf die Straße gegangen. Und vor dieser Situation steht die Türkei. Die in der ersten Verhaftungswelle sind im ersten Zuge die Militärs festgenommen worden, beteiligte Offiziere und Soldaten, 2800 an der Zahl. Und in einer zweiten Welle sind erstmal Bedienstete des Justizapparates suspendiert worden.
Waren es nicht erst die Richter?
Das waren nicht erst die Richter, nein. Das waren erst die Militärs, fünf Generäle, wenn ich mich richtig erinnere, und 29 Offiziere mit dem Rang eines Oberst wurden festgesetzt.
Aber dann gestern mehr als 2000 Richter gleich.
2700 und 800 Richter und Staatsanwälte wurden festgesetzt.
Die saßen aber ja nicht im Panzer, oder?
Die saßen nicht im Panzer, nein, aber es gibt ja auch eine Erklärung des Staatspräsidenten Erdogan dafür, warum er das getan hat. Er hat nämlich gesagt, dass im Zuge dieses Putschversuches Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Und wir reden ja hier von einem Parallel- oder von Parallelstrukturen, die da jetzt auch immer wieder erwähnt worden sind. Und man weiß nicht ganz genau, wer da noch mit verstrickt ist. Und bei all denjenigen, wo man einen Verdacht hat, vielleicht auch nur einen Anfangsverdacht hat, dass die bei diesen Parallelstrukturen verwickelt sein können, hat man als Vorsichtsmaßnahme diese vorläufig suspendiert. Das bedeutet nicht, dass in der nächsten 2800 Richter und Staatsanwälte ihres Amtes enthoben werden, nachdem sie halt angehört werden, ein rechtsstaatliches Verfahren erhalten werden, gegebenenfalls, dann werden auch viele von denen wieder ihren Dienst antreten.
Es waren, Herr Özdemir, Türken. Millionen Türken, sagt Herr Singerl. Ich weiß nicht, ob man das überprüfen kann, aber es waren sehr viele Menschen und nicht nur Erdogan-Anhänger, die in der Nacht auf die Straße gegangen sind und die sich sehr mutig, muss man ja sagen, auch den Panzern in den Weg gestellt haben. Kann Präsident Erdogan jetzt daraus ableiten, dass er im Sinne dieser Menschen, im Sinne des türkischen Volkes handelt, wenn er, so nennt es Herr Singerl, solche Vorsichtsmaßnahmen ergreift?
Also die meisten auf der Straße waren sicherlich seine Anhänger, Anhänger von Erdogan. Das konnte man, glaube ich, den Bildern auch entnehmen. Aber Sie haben recht, im Parlament haben alle Fraktionen ausnahmslos den versuchten Militärputsch verurteilt. Es gab keinerlei Unterstützung aus der Gesellschaft für diesen versuchten Militärputsch. Aber was schon etwas verwundert ist, dass jetzt ja auch Militärs ihres Amtes enthoben werden oder da eben entsprechend verhaftet werden, die sich ja gegen den Putsch ausgesprochen hatten. Also da gibt es doch keine rationale Erklärung. Und mal so eine ganz schlichte Frage. Wie kann das eigentlich sein, dass nach so einem versuchten Putsch knapp 2800 Richter und Staatsanwälte so mir nix, dir nix verhaftet werden? Das spricht ja dafür, dass es vorher schon Listen gab von denen. Und Herr Erdogan sagt das ja sehr offen. Da braucht man doch nicht drum rumreden. Dieser Militärputsch ist für ihn eine willkommene Gelegenheit, Leute, die er nicht will, zu säubern. Damit er auch in der Justiz und im Militär, das waren bis jetzt Bereiche, die er noch nicht hundertprozentig kontrolliert hatte, hundertprozentige Kontrolle hat. Jetzt folgt auf den Militärputsch, den man scharf verurteilen muss, ein ziviler Putsch. Und der zivile Putsch ist nicht besser als der Militärputsch. Die Türkei braucht Demokratie, keine zivilen Diktaturen, keine militärischen Diktaturen. Demokratie braucht die Türkei.
Herr Kujat, Sie sind ein Militär. Möglicherweise schauen Sie anders auf das Geschehene. Gäbe es überhaupt so etwas wie eine angemessene Reaktion auf einen Militärputsch?
Nun, eine Demokratie und ein Rechtsstaat antwortet mit demokratischen und rechtsstaatlichen Mitteln auf so einen Putsch. Der ist völlig klar, dass dieser Putsch illegal war, dass er ein Verbrechen darstellt und dass er geahndet werden muss. Die Frage ist nur, wie man es macht.
Ja.
Was wir jetzt sehen, ist die Reaktion eines totalitären Regimes. Erstens, man beruft sich immer auf eine höhere Autorität, auf Gott, auf Allah, auf die Vorsehung.
Aber auch auf die Stimme des Volkes.
Zweitens, man mobilisiert die Massen und es kommt auch zu Exzessen bei dieser Mobilisierung. Das muss man auch einmal sagen, völlig ungerechtfertigten Exzessen. Und drittens, man geht gegen die vor, von denen man weiß, dass sie in der Opposition sind oder von denen man annimmt, dass sie in der Opposition sind. Und viertens, man sucht einen ausländischen Verursacher. Das ist immer gut, weil das natürlich den inneren Zusammenhalt fördert. In diesem Fall ist es Herr Gülen und es wird ja auch insinuiert, dass er von den Amerikanern unterstützt wird. Das ist nicht die Reaktion eines demokratischen, eines rechtsstaatlichen Systems.
Herr Singerl, noch mal zu den Richtern. Ist das eine rechtsstaatsgemäße Reaktion, dass man sie sofort freisetzt und da ja auch dann ganz offensichtlich sehr schnell wusste, wen man da im Blick hat und sich der Verdacht dann doch aufdrängen muss? Es habe im Vorfeld schon schwarze Listen gegeben und man wartet dann vielleicht auf die Gelegenheit.
So würde ich das nicht sehen. Also es werden jetzt hier ein paar Sachen vermengt. Ich möchte gleich auf Ihre Frage antworten, aber eins muss ich sagen. Sie sagen, da werden jetzt Oppositionelle angegriffen. Das ist mitnichten der Fall. Also es waren auch Oppositionelle auf den Straßen. Die gesamte Bevölkerung, Zivilbevölkerung, hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Straße befunden. Jeder hat Schulter an Schulter, ob es jetzt Anhänger der CHP waren, der MHP, selbst der HDP oder die Kurden, die waren alle auf den Straßen.
Sagt Herr Özdemir, das stimmte nicht. Er hat gerade gesagt,
das habe ich nicht gesagt. Also, der Putsch wurde gemeinsam verurteilt, aber das, was denn danach passierte, dass man jemanden köpft, dass man Druck macht auf Leute. Das ist nicht die HDP, das ist nicht die GAP, das ist nicht die MAP, sondern es ist doch klar, wer das macht. Also das ist nicht die Opposition, die für diese Menschen.
Oppositionelle werden nicht bedrängt, das ist nicht richtig. Da werden nicht Oppositionskräfte angegriffen. Wenn jetzt die Putschisten verhaftet werden, dann sind das keine Oppositionelle. Das sind Feinde der Demokratie und der Freiheit und der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Und wenn es halt Listen gab, die mag es gegeben haben, die sich halt in einem Anfangsverdachtsstadium befunden haben, da muss man doch nach so einem Militärputsch davon ausgehen, dass es möglicherweise weitere Wellen gibt. Und wenn die Mitglieder dieses Justizapparates möglicherweise auch Angehörige dieser Parallelstruktur sind, dann können Sie doch nicht von denen ernsthaft erwarten, dass die ein rechtsstaatliches Verfahren durchführen werden. Und deswegen ist das als Vorsichtsmaßnahme des Staates zu sehen. Und ich möchte nicht wissen, wie andere Länder in Europa reagieren werden, wenn auf einmal Panzer auf den Straßen wären und F-16 Kampfbomber-Tiefflüge in Überschallgeschwindigkeit starten und Angst und Schrecken in der Bevölkerung verbreiten. Also Sie verdrehen hier ein paar Sachen. Man muss sagen, dass die Türkei hier eine Bewährungsprobe für die Demokratie überstanden hat. Und man muss wirklich sagen, großen Respekt und Hochachtung vor der Bevölkerung. Mich würde es nicht wundern, wenn in den nächsten Tagen dieser Tag zum Nationalfeiertag erklärt wird. Das sage ich Ihnen.
Herr Röttgen, können wir uns das vorstellen und dürfen es uns anmaßen zu verurteilen, wie die türkische Regierung reagiert, ohne eine entsprechende Geschichte zu haben, die verschiedene Militärputsche schon kannte, die auch, Sie haben es beschrieben, eben Herrn Singal, Furchtbares angerichtet haben und im kollektiven Gedächtnis der Türken selbstverständlich noch da sind?
Ich glaube, das erste Wort muss tatsächlich sein, dass wir anerkennen, dass das eine Schocksituation ist. Für sich genommen, allemal vor dem Hintergrund von Militärputschen. Es sind 250 Menschen zu Tode gekommen, 1.500 verletzt. Und das ganze Land ist ja erschüttert, wenn Teile des Militärs die Macht ergreifen. Das, glaube ich, muss man sehen. Und es ist eine zweite Situation, dass das zu verurteilen ist. Das ist ein Unrechtsakt. Aber wenn man das gesagt, richtigerweise betont hat, dann muss man auch eben auf einen dritten Aspekt zu sprechen kommen. Nämlich das Ausnutzen genau dieser Umstände in einer rechtsstaatswidrigen, antidemokratischen Weise für die eigenen machtpolitischen Ziele.
Das ist ja genau. Und das sehen Sie jetzt.
Und das findet statt. Mhm. Allein schon, ich meine, man muss sagen, es ist Zynismus, wenn man die Situation so beschreibt, wie wir es ja hier tun. Menschen sind zu Tode gekommen, die staatliche Ordnung wird angegriffen. Von einem Geschenk Allahs zu sprechen, angesichts von Toten, das man jetzt nutzt. Und dann ist die erste Aktion einen halben Tag, schon am Samstagmittag sind die fast 3000 Richter nicht mehr im Amt. Das heißt, die Namenslisten müssen in den Schubladen gelegen haben. Und all das, was Sie eben gesagt haben, von Verdächtigungen, da muss man jetzt mal vorsichtig sein. In einem Rechtsstaat gibt es nur eine Grundlage für solche Maßnahmen, und das sind gerichtliche Urteile. Oder es gibt akut eine polizeiliche Festsetzung, wenn einer akut etwas tut. Aber das, was jetzt stattfindet, ist, dass man die Bedrohlichkeit der Situation ausnutzt und sagt, hier sind überall Staatsfeinde unterwegs. In der Justiz sind Staatsfeinde, im Ausland sind Staatsfeinde, im Militär sind Staatsfeinde. Und jetzt beseitigen wir ohne gerichtliche Grundlage, ohne rechtliche Grundlage alle Staatsfeinde. Das ist das, was stattfindet, und das ist genauso entschieden und klar zu verurteilen.
Herr Singal, Sie sind ja Rechtsanwalt. Sie wissen genau, wie ein Ablauf sein müsste in einem Rechtsstaat. Deshalb die Frage nochmal, nutzt Präsident Erdogan hier das, was er ein Geschenk Gottes, in unserer Übersetzung zumindest, nennt, aus und nutzt es rechtsstaatswidrig aus?
Fangen wir mal mit der Übersetzung an. Also wenn man jetzt hier Allah anführt oder Gott anführt, dann klingt das in unseren Ohren, in deutschen Ohren klingt das schrecklich. Aber was hat Erdogan gesagt? Man muss das im Kontext betrachten. Er hat gesagt, es ist ein Geschenk Gottes, wenn man das wörtlich übersetzt, vor dem Hintergrund, dass man jetzt die Demaskierung gesehen hat. Herr Erdogan hat immer von Parallelstrukturen gesprochen. Und wenn wir uns darüber unterhalten haben hierzulande über diese Parallelstrukturen, haben wir gesagt, was ist denn das für ein bekloppter Spinner, der da irgendwelche Verschwörungstheorien bedient. Jetzt sehen wir, die gab es in der Tat.
Aber also, welcher Richter ist denn demaskiert worden?
Da wurden Teile des Militärs, wir haben ja gesehen, was die gemacht haben. Es wurde das Parlament bombardiert mit F-16-Kampfhubschraubern.
Aber nicht von den Richtern.
Nein, nicht von den Richtern, aber das habe ich Ihnen doch gerade eben versucht zu erklären. Diese Parallelstrukturen, dann geben Sie mir die Gelegenheit, um Ihnen das darzulegen. Es gibt Parallelstrukturen, und die werden ja nicht seit der Amtszeit von Herrn Erdogan, als er Ministerpräsident geworden ist, werden die ja nicht irgendwie in der Öffentlichkeit ausgetragen, sondern dieses Thema gibt es seit 20 bis 30 Jahren. Der Co-Vorsitzende der HDP, Demirtas, hat gesagt, dass im Zuge der KCK-Operation 10.000 Kurden inhaftiert worden sind.
Was ist die KCK-Operation?
Das waren Operationen, die halt auch im Zuge von polizeilichen Maßnahmen, die Sicherheitskräfte durchgeführt haben. Und da hat man auch viele Menschen im Lande verhaftet, unter anderem auch 10.000 Kurden. Und der Co-Vorsitzende Selahattin Demirtas hat gesagt, dass bitteschön diese Parallelstrukturen sich bei den 10.000 inhaftierten Kurden entschuldigen sollten. Der Vorsitzende der CHP, Kılıçdaroğlu, sagt das genauso. Und der Vorsitzende der MHP, der sagt das auch. Die Jerusalem Post hat geschrieben, dass es Parallelstrukturen in der Türkei gibt und dass diese zionistisch seien und als Wölfe im Schafspelz gelten. Also das muss man mal erwähnen. So, aber ich wollte noch mal, ich bin bei der Übersetzung.
Die große Frage ist nur, wer stellt das fest? Wer behauptet das, Parallelstrukturen? Wer sind die Menschen mit den Parallelstrukturen? Ja, Sie können aber nicht einfach Behauptungen auf verschwörungstheoretischer Grundlage aufstellen und auf dieser Behauptung sozusagen Oppositionelle festnehmen. Die aber werden bezeichnet, die werden nicht festgestellt, der hat irgendwas getan, sondern ein Interessierter, ein an der Macht Interessierter, der sagt, das ist der Oppositionelle und dann tue ich den mal ins Gefängnis, weil der von dem behaupte ich, er ist Teilnehmer einer Parallelstruktur. Das sind alles Behauptungen.
Das sind keine Behauptungen. Wenn jemand mit einem F-16-Kampfflieger das Parlamentsgebäude, das Symbol der Republik bombardiert, dann sind das keine Oppositionelle. Das sind Terroristen, das sind Staatsfeinde. Darf ich mal was sagen?
Es gibt hier niemanden, der das rechtfertigt. Ja? Die Bundesregierung, das kann ich ja nur wirklich als Oppositionspolitiker sagen, der amerikanische Präsident, jede Regierung des Westens hat das sofort verurteilt. Wir kennen die Geschichte von Putschen. Ein Militärputsch bringt nichts Gutes. Und wenn man Herrn Erdogan nicht möchte, ihn absetzen möchte, muss man das in der Wahlurne tun. Das wird allerdings auch immer schwieriger. Aber jetzt will ich doch mal was zu den Parallelstrukturen sagen. Als ich das letzte Mal in der Türkei war, ich kann ja leider aktuell nicht mehr, als ich das letzte Mal in der Türkei im Südosten war.
Warum können und dort, Sie nicht mehr, Özdemir?
Naja, weil seit der Armenien-Resolution ist es, glaube ich, nicht mehr wirklich ratsam für mich, in die Türkei zu gehen. Aber es ist auch nicht wirklich wichtig. Aber,
doch, das ist schon wichtig. Und es tut uns ist leid. So.
Und ich finde viel schlimmer, dass unsere Bundestagskollegen nicht nach Incirlik dürfen, um zu sehen, wie es unseren Soldaten geht. Darüber müssen wir auch mal reden. Ich finde das nicht
reden
in Ordnung.
Da
reden wir gleich drüber. Aber stehen Sie, ich kenne ja nun ein bisschen mich aus, auch in der Türkei. Ich war früher schon dort bei verschiedenen Regierungen. Ich kenne türkische Soldaten. Türkische Soldaten sind immer rasiert, haben kurze Haare, haben eine Uniform an. Ich kenne auch die türkischen Polizisten. Die sind sehr diszipliniert, ebenfalls kurze Haare, rasiert und so weiter. Das, was ich da im Südosten gesehen habe, sind Leute in Jeans, mit langen Haaren, mit langen Bärten. Keiner von denen hat ein Namensschild. Keiner von denen antwortet auf eine Frage. Die kontrollieren, wer reingeht, die kontrollieren, wer rausgeht. Und die Einheimischen haben mir gesagt, die Polizisten können die nicht um Rechenschaft fragen. Ein normaler Soldat traut sich nicht, die irgendwas zu fragen. Jetzt frage ich Sie mal, wer baut die Parallelstrukturen? Das ist eine Parallelarmee, die Ihr Staatspräsident Herr Erdogan aufbaut. Die Parallelgesellschaft, die wird doch seit Erdogan dort jetzt immer mehr die Macht an sich zieht, aufgebaut.
Das behaupten
Sie doch,
jetzt.
Nehmen Sie doch die, das sind doch offensichtliche Belege.
Wo sind denn die Belege?
Stimmt das denn nicht?
Sie erzählen jetzt von irgendwelchen Leuten,
okay, ich frage Sie mal konkret.
Und sagen, das sind die Belege. Dann sage ich Ihnen,
das
genau wie Herr Röttgen,
kann man doch im Netz alles sehen. Das kann man doch im Netz alles sehen. Ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel.
Bärtige Jeansträger.
Ich sehe im Osten Leute, die schwer bewaffnet sind, die dort quasi für die Sicherheit zuständig sind. Wer hat die eingesetzt? Wer hat die legitimiert? Durch welchen Parlamentsbeschluss sind die legitimiert?
Im Osten sehen Sie auch übrigens PKK-Kämpfer. Wer hat die eingesetzt?
Ich verurteile nicht. Wir sehen, der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist, ich verurteile jede Art von Gewalt. Ich glaube,
ich verurteile auch jede Art von Gewalt. Ich lasse mir von Ihnen nicht unterstellen, dass ich das nicht tue.
Es gibt für dieses Problem keine militärische Lösung. Wer das übrigens mal gesagt hat, bin nicht ich, sondern es war Ihr Präsident, Herr Erdogan, der hat das gesagt.
Finde ich schon merkwürdig, dass Sie sofort mit der PKK kommen, sobald man einigermaßen versucht zu argumentieren, dass es dort nun mal Dinge gibt, die widersprüchlich sind, wird man sofort mundtot gemacht, indem man die PKK heranführt. Als ob man die Gewalt, die durch Terroristen, kurdische Terroristen durch die PKK rechtfertigt. Und die Parallelstrukturen, von denen Sie sprechen, nennen Sie doch den Namen. Im türkischen Fernsehen hören Sie zurzeit nur Fethullah Gülen, Fethullah Gülen, Fethullah Gülen. Das heißt, diese beiden Herren haben ein Problem miteinander offensichtlich. Und für mich, als diejenige, die aus Deutschland lange Zeit die Türkei immer nur beobachtet hat und diese beiden Herren immer nur zusammen gesehen hat, hat sich seit 2013 etwas Irritierendes ergeben. Jetzt frage ich, was ist passiert, dass Herr Erdogan nach der Beerdigung von 6 Märtyrern, wie sie bezeichnet werden, von Menschen, die jetzt bei diesem Putsch umgekommen sind und niemand rechtfertigt diesen Putsch. Und Sie tun die ganze Zeit hier so, oder auch viele andere, als ob das begrüßt wird teilweise.
Habe ich überhaupt nicht getan.
Ja, das haben Sie gerade im Gespräch.
Nein. Ich habe so verstanden, dass es auch als eine Rechtfertigung für eine harte Reaktion herhalten kann, dass man sich durch einen Putsch geschockt sieht.
Es kann überhaupt keine Alternative geben zur Demokratie, die Wahlurne. Ein Militärputsch will niemand, gerade in der Türkei nicht. Das sagt man immer, das sagen alle, die ganze Zeit. Aber da geht's rein, da geht's raus bei einigen Leuten, weil es wird dann gerechtfertigt. Jetzt der Angriff danach, was passiert ist auf die Leute, auf die Richter? Die Frage, die Sie jetzt dreimal schon gestellt haben, wird nicht beantwortet. Wie kommt man dazu, 3000 fast Richter abzusetzen, von denen man ganz sicher, und zwar genau 25%, ich bin Juristin, ich gucke auf diesen Rechtsapparat, sage 25% fast der Leute sind weg und nicht alle gehören der sogenannten Cemaat, der Parallelstruktur, Fethullah Gülen an, sondern sind Leute wie damals vor 5, 6, 10 Jahren, Leute im Zuge von Säuberungsaktionen gegenüber der Ergenekon, übrigens auch genauso eine Aktion, viele linke oppositionelle Akademiker ins Gefängnis gekommen sind, unter anderem auch mit Unterstützung von Gülen-Leuten in der Türkei, wie Ahmet Şık und Nedim Şener Ihnen das sehr schön beschreiben können. Aber inzwischen haben sich diese beiden Herren überworfen. Und darüber müssen wir reden, weil ich sehe seit Donnerstagnacht, ich bin 2 Stunden kurz vor dem Putsch, vor dem sogenannten Putsch in aus Istanbul in Berlin gelandet.
Haben Sie eigentlich irgendwas gemerkt von diesem Militärputsch zu dem Zeitpunkt schon?
Seit über einem Jahr wartet das Land eigentlich drauf, dass was passiert. Es schwelt die ganze Zeit. Die Stimmung ist, ja.
Das hieß aber dann ja auch, dass die Regierung sich hätte vorbereiten können. Wollen Sie uns das sagen?
Die Stimmung in der Türkei ist die ganze Zeit so, dass das Volk ist polarisiert. Die Stimmung ist sehr angespannt. Menschen sind sich wirklich spinnefeind geworden für Erdogan, gegen Erdogan. Sprichst du das Wort kurdisch aus, bist du PKK. Deshalb habe ich mich gerade sofort eingemischt.
Völliger Unsinn.
Bist du, ja, ich habe da fast ein Jahr, jetzt pendle ich hin und her. Ich habe einen kurdischen Vater, eine türkische Mutter. Und ich weiß, was ich im einen Jahr erlebt habe.
Unser gesamter Vorstand ist besetzt von kurdischen Freunden.
Ja, das ist schön für Sie. Ja, aber das ist sehr schön für Sie. Aber Sie sprechen, sehen Sie,
und der Vorstand klatscht, glaube ich, auch dahin. Wenigstens sind das die Gäste von den Singer.
Aber eine eigene Meinung zu haben, ist sehr schwierig zurzeit in der Türkei. Und auch zu sagen, ich habe dieses Erlebnis, dass Menschen, wenn sie sagen, ich bin kurdisch, sofort der PKK zugeschrieben werden. Das ist sehr schwierig, das Land gespalten wird. Herr Erdogan stellt sich hin und sagt, ihr Kurden, ihr seid unsere Brüder und Schwestern. Natürlich, er hält herzzerreißende Reden. Selbstverständlich spricht er die Leute an. In seinen Reden werden sie das alles hören. Nur in der Bevölkerung existiert eine Spaltung. Und das versuche ich mir zu erklären. Es gibt diesen Streit, ich komme noch mal drauf zurück, zwischen diesen beiden Herren.
Ja.
Und dieser Streit, der macht sich jetzt ganz deutlich im Fernsehen, wenn Sie türkisches Fernsehen sehen, bei der Beerdigung, nach dem Todesgebet, hat er eine Ansprache gehalten, der Staatspräsident, und hat gesagt, dass er mit aller Härte vorgehen wird gegen den Parallelstaat, gegen Gülen-Anhänger. Und die Leute, die dort waren, haben gerufen, Fethullah Gülen, wo bist du, komm her, und fordern die Todesstrafe. Das
Fethullah
heißt,
Gülen,
es gibt da eine starke Verbindung, darüber müssen wir reden. Ich will das
können verstehen. Wir gerne machen, dann helfen wir unseren Zuschauern nur noch, die nicht so im Thema sind, vielleicht wie Sie alle selbstverständlich sind. Wer ist Fethullah Gülen eigentlich und was macht? Das ist ein Prediger, der in den USA lebt. Und was hat zum Zerwürfnis zwischen Präsident Erdogan und ihm geführt?
Fethullah Gülen gegen Recep Tayyip Erdogan. Aussage gegen Aussage. Der türkische Präsident gegen den islamischen Prediger. Lange Zeit enge Verbündete, mittlerweile erbitterte Gegner. Gülen sei der Drahtzieher des Putsches, sagt Erdogan. Gülen widerspricht.
Ich bin ebenfalls gegen diesen Putsch. Ich bin gegen jede Art von Putsch. Und was diesen Putsch angeht, so könnte es sein, dass er inszeniert wurde, um weitere Beschuldigungen vorbringen zu können.
Gülen ist Kopf einer islamischen Bewegung, lebt seit Ende der 90er Jahre in den USA im Exil. Er wurde damals verdächtigt, in der Türkei einen islamischen Umsturz zu organisieren. Kürzlich hat die türkische Regierung Gülens Bewegung sogar als Terrororganisation eingestuft. Jedes Land, das den Prediger unterstütze, befände sich im Kriegszustand mit der Türkei, drohte nun Ministerpräsident Yildirim. Und Erdogan wendet sich direkt an Barack Obama.
Herr Präsident, ich habe Ihnen wiederholt gesagt, diesen Kerl bitte auszuweisen oder auszuliefern. Ich fordere die amerikanischen Behörden auf, Gülen auszuweisen und ihn dringend in die Türkei auszuliefern.
Herr Singel, ist das nicht jetzt reichlich überzogen, was Herr Yildirim da sagt, wenn er sagt, jedes Land, das den Prediger unterstütze, befände sich im Kriegszustand mit der
Türkei? Die Äußerung,
die
muss man jetzt auch vor dem Hintergrund betrachten, dass es eine hochemotionale Situation in der Türkei gibt.
Aber kurzum, das finden Sie auch falsch.
Bitte?
Das finden Sie also auch falsch, was Herr Yildirim da sagt.
Das ist natürlich eine Kampfrhetorik, die unmittelbar kurz nach dem Putsch erfolgt ist. Und die sollte man nach meinem Dafürhalten nicht überbewerten. Aber ich möchte noch etwas, damit auch die Zuschauerinnen und Zuschauer eingeweiht sind, das über Fethullah Gülen sagen. Mhm. Der ist ja nicht irgendwie kürzlich geflohen, weil es ein Zerwürfnis mit Herrn Erdogan gegeben hat. Er ist geflohen 99, da war der Herr Erdogan noch gar nicht an der Macht. Das heißt, die Regierungen vorher haben ihm vorgeworfen, parallele Strukturen aufzubauen. Und sie hatten gerade eben Ahmet Şık erwähnt. Er hat nämlich ein Buch über Fethullah Gülen geschrieben und wollte das veröffentlichen und konnte das nicht veröffentlichen. Es wurde nämlich kassiert von den Sicherheitsbehörden und jede Kopie wurde eingesammelt. Und da hat man auch gesagt, dass die Sicherheitskräfte, wo man halt vermutet, dass diese Parallelstrukturen stark vertreten sind, dass die eingegriffen haben, um dieses Buch dann zu kassieren. Da war der Aufschrei aber überhaupt nicht groß und das wundert mich jetzt doch sehr. Wenn Sie mir nicht glauben, dann glauben Sie doch bitte, ich habe gerade eben die Jerusalem Post zitiert. Da wird gesagt, die Fethullah Gülen ist eine Bewegung, ein Wolf im Schafspelz und die ist antisemitisch. Glauben Sie dem Verfassungsbericht von Baden-Württemberg, da wird die Gülen-Bewegung auch thematisiert. Das sind alles Fakten. Und ich meine, wir sitzen jetzt hier, Sie haben Sie haben doch von der Bewegung einen Dialogpreis verliehen bekommen. Das, finde ich, sollten die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen. Und Herr Özdemir, ich möchte Sie auch was fragen.
Haben Sie auch einen Preis bekommen von denen? Oder?
Das weiß ich nicht. Wenn ja, dann sagen Sie es mir bitte.
Vielleicht wissen Sie es noch gar nicht.
Aber in Ihrer Parteizentrale, da werden doch ranghohe Vertreter der Gülen-Bewegung, die werden doch eingeladen. Mhm. Und ich habe nicht sehen können, dass Sie jemals die Bewegung kritisiert haben.
Also
ich möchte einfach wissen, als Parteichef der Grünen haben Sie das getan.
Machen Sie mal zu Ende, dann antworte ich. Also in meiner Parteizentrale werden Vertreter der AKP, der GHP, der HDP, von allen Parteien, von allen zivilgesellschaftlichen Organisationen immer unter einer einzigen Bedingung, dass man nicht für Gewalt sein kann. Mit all denen reden wir, das ist unser Verständnis in Deutschland, dass wir mit den Leuten reden, die nicht für Gewalt sind. Und das werden wir auch nicht nach türkischen Methoden sortieren, sondern das machen wir hier so auf dem Boden unserer Verfassung. Wer diese Verfassung bejaht und damit kein Problem hat, übrigens nicht nur mit den Zehenspitzen, sondern mit beiden Beinen auf dem Boden dieser Verfassung steht, mit dem unterhalten wir uns hier. Und das werden wir weiterhin so machen. Jetzt sage ich noch mal was.
Ich darf noch nachfragen, dass auch der Verfassungsschutzbericht nicht gesagt hat, dass die Gülen-Bewegung verfassungswidrig wäre.
Ja, aber Ich will nur einen Satz sagen. Er hat nämlich in einem Punkt recht. Diese Verhaftung von Ahmet Şık und Nedim Şener, das war ja noch ein zweiter. Es ist eine Granatenschweinerei gewesen, dass die verhaftet worden sind, weil sie ein Buch über den Prediger gemacht haben. Mein Verständnis von Demokratie ist, du darfst Prediger kritisieren, du darfst Staatspräsidenten kritisieren, du darfst jeden Politiker kritisieren, du darfst das Militär kritisieren. Das ist das, wofür ich mich einsetze. Das ist die Demokratie, die ich gerne in der Türkei hätte. Man darf auch den Prediger kritisieren, aber auch die, die den Prediger kritisieren, darf man kritisieren. Ihr Problem ist doch, also jetzt, wenn ich Sie anspreche, das Problem der Bewegung und Ihres Staatspräsidenten, dass er quasi jeden Opposition wahlweise zum PKKler macht oder zum Anhänger von diesem Gülen. Was ist denn mit dem Rest der Türkei? Ja. Haben die denn kein Recht, Kritik zu üben? Haben die kein Recht, eine andere Meinung zu haben? Ich meine, das kann doch nicht sein, dass jeder Journalist, der den Erdogan kritisiert, anschließend entweder im Gefängnis ist oder gilt er als PKKler oder gilt er mittlerweile eben als Anhänger von Gülen. Das kann doch nicht sein. Also ein bisschen kenne ich auch die Türkei und weiß, die Türkei besteht nicht nur aus Fethullah Gülen. Da gibt es auch Sozialdemokraten, da gibt es auch pro-kurdische Parteien, da gibt es liberale Kräfte. Und was Sie machen, Sie kriminalisieren alle, indem Sie jeden, der nicht Ihrer Meinung ist, in die Gülen-Ecke stellen oder in die PKK-Ecke stellen. Und das geht in der Demokratie nun mal nicht. Kritik muss man aushalten.
Ich muss jetzt mal ganz schnell darauf reagieren. Die Diskussion driftet ein bisschen ab.
Wir müssen trotzdem ein paar Punkte klären, damit wir auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Deshalb, Frau Artisch, sagen Sie.
Ich habe einen Preis bekommen von den Gülen-Leuten. Nachdem ich angefangen habe, sie zu recherchieren, haben sie mich gefragt, ob ich bereit bin, einen Dialogpreis entgegenzunehmen für meinen Einsatz. Als Mensch, der für Menschenrechte sich einsetzt und für die Völkerverständigung sich einsetzt. Und ich habe diese Leute jetzt seit 2013 vor allem, habe ich sie recherchiert. Und vorher, bevor ich das getan hatte, hatte ich ein Interview gegeben dem ZDF, dass ich diese Gruppe von Hörensagen nur kenne als islamistisch, als frauenfeindlich, als demokratiefeindlich, die Absicht haben, einen islamischen Staat zu gründen, die gegen die Gleichberechtigung der Geschlechter sind. Alles das, was ich aus den Medien kenne, alles das, was ich vor allem auch aus türkischen Medien kenne, habe ich ins Fernsehen gesagt, im ZDF, ja. Daraufhin habe ich angefangen nachzudenken, dass ich kenne diese Leute gar nicht. Ich schaue mir mal die Schulen an und habe das alles getan. In dem Zusammenhang habe ich einen Preis bekommen. Aber ich bekomme auch Preise von vielen anderen Leuten, die mich für meine Arbeit
ehren. Und hatten Sie ein Problem, den Preis anzunehmen? Oder
ich hatte dann kein Problem damit, diesen Preis anzunehmen, weil ich diese Leute kennengelernt habe und nicht das Gefühl habe, dass das Terroristen sind. Ich würde auch von der AKP einen Preis annehmen, wenn Sie meinen, dass ich so demokratisch bin, wie Sie demokratisch sind. Aber ich bekomme eher, wenn ich Erdogan kritisiere, Morddrohungen. Und wenn ich Gülen kritisiere, was ich tue, nämlich insbesondere im Hinblick auf die Geschlechtertrennung. Ich finde, dass in vielen Teilen, gerade in der Türkei, eine extreme Geschlechtertrennung vorgenommen wird, dass Frauen und Männer sehr viel getrennt sind, die Hand sich teilweise nicht gegeben wird, dass in den Schulen auch darauf geachtet wird. Aber in Deutschland und in den USA ist teilweise anders aussieht. Dann sehe ich mir die Schulen an, weltweit, was sie dort machen und diese Kulturolympiade, die die veranstalten. Also ich suche und finde zurzeit noch keinen Anhaltspunkt dafür, dass diese Leute Terroristen sind. Dass es bewaffnete Terroristen sind. Und nachdem dieser Putsch passiert ist, gegen den wir alle sind, und das nochmal, ja, gab es nachts um drei, gegen drei oder vier Uhr von Herrn Erdogan die Ansage, so, jetzt haben wir den Beweis dafür, dass sie bewaffnet sind, weil die im Heer im bewaffnet sind. Das heißt, die terroristische Organisation Fethullah Gülen ist bewaffnet. Das wird für mich kein Schuh. Ich verstehe das nicht. Ich möchte auch verstehen, warum am nächsten Morgen, keine 24 Stunden später, Juristen, Staatsanwälte, Richter abgesetzt werden, die alle Gülen-Anhänger sein sollen. Das glaube ich nicht.
Ist das überzogen, Herr Singal? Und wir müssen vielleicht auch den Zuschauern noch mal erklären, dass Sie nicht die AKP sind. Sie sind AKP-nah mit Ihrer Organisation oder Ihrem Verein. Erdogan-nah, Union Europäisch-Türkischer Demokraten heißt dieser Verein, der übrigens auch nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Vielleicht wollen wir das auch noch sagen. Und wenn Sie eben angesprochen werden, Ihr Staatspräsident, lassen Sie das dann eigentlich so gelten? Ist Erdogan Ihr Staatspräsident?
Erdogan ist mein Staatspräsident und Herr Gauck ist auch mein Staatspräsident. Also ich fühle mich zu beiden Kulturen hingezogen und habe eine Verbindung zu beiden Nationen. Aber das, was man hier noch mal besprechen muss, weil ich finde, die Diskussion driftet ab, es gibt eine historische Leistung der türkischen Bevölkerung. Die gesamte türkische Bevölkerung war auf den Straßen, Schulter an Schulter. So, und die Demokratie hat gewonnen. Da haben sich mutige Menschen Panzern mit nacktem Oberkörper entgegengestellt und vor die Panzer gelegt. Sie haben Panzer bestiegen und sie sind bewaffneten Soldaten entgegenmarschiert und haben versucht, denen die Waffen abzunehmen. Das ist eine Sternstunde der Demokratie in der Türkei. Und diese Leistung, die negieren wir, wenn wir in den ersten 10 Minuten dieser Diskussion völlig abdriften und nicht sagen, hervorragend, die Demokratie hat gewonnen. Und das muss man sagen.
Wir haben jetzt diskutiert darüber, Herr Singal, haben Sie natürlich sofort verstanden, weil Sie blitzgescheit sind, darüber, ob richtig reagiert worden ist auf den Putschversuch des Militärs. Aber ganz genau, das ist hochinteressant, sich mal anzuschauen, welche Erfahrungen das türkische Volk mit Militärputschen hat. Deshalb schauen wir mal auf die drei erfolgreichen, die es schon gab.
Die türkische Armee, bislang ein entscheidender Machtfaktor im Land. Traditionell Hüter der Ideen von Staatsgründer Atatürk, vor allem der Trennung von Staat und Religion. Bereits dreimal putschten die Militärs erfolgreich. Mai 1960. Die Armee sieht das demokratische System bedroht und stürzt die Regierung. Das Militär will islamische Tendenzen unterbinden. März 1971. Der zweite Putsch, Antwort der Armee auf wachsenden Terror durch die extreme Linke. Erst im Jahr darauf setzt das Militär wieder eine zivile Regierung ein. September 1980, der dritte Putsch. Begründung, zunehmende Gewalt von links und rechts. Die Militärregierung nimmt etwa 650.000 Menschen fest und lässt zahlreiche Gegner hinrichten. Die Nacht zum Samstag. Ein sogenannter Friedensrat lässt im staatlichen Fernsehen eine Erklärung verlesen. Teile der Armee hätten die Kontrolle übernommen, um in der Türkei die verfassungsmäßige Ordnung, die Demokratie und die Menschenrechte wiederherzustellen. Doch diesmal scheitert der Militärputsch.
Herr Kujat, wie geht Ihre Erklärung, dass dieser Putsch gescheitert ist?
Lassen Sie mich vielleicht zunächst mal sagen, die Menschen haben sich dem Putsch entgegengestellt, nicht die Demokratie. Die Demokratie hat den Soldaten nicht die Kehle durchgeschnitten. Das waren Menschen. Wir wollen das auch nicht überbetonen. Denn was danach kommt, hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Was den Putsch selber betrifft, da gibt es eine ganze Reihe von Ungereimtheiten. Und diese Ungereimtheiten werden auf unterschiedliche Weise erklärt. Die einen sagen, er ist dilettantisch geplant und durchgeführt worden. Die anderen sagen, er ist inszeniert worden von der Erdogan-Regierung. Jetzt gibt es eine dritte Variante, die sagt, er ist zwar von einer kleinen Gruppe Militärs durchgeführt worden, aber er ist der Regierung bekannt gewesen. Die Regierung ist darauf vorbereitet gewesen. Ich weiß nicht, welche Variante die richtige ist. Ich glaube nicht, dass er inszeniert war, weil das Risiko viel zu groß ist, dass so ein Putsch außer Kontrolle gerät, dass sich mehr Militärangehörige auf die Seiten der Putschisten schlagen, als ursprünglich geplant war. Mhm. Aber es bleiben eine ganze Reihe von Ungereimtheiten und die müssen aufgeklärt werden.
Frau Attesch, halten Sie es für vorstellbar, dass er inszeniert war, der Putsch?
Dilettantisch, schlampig und absolut unkoordiniert. Was anderes kann man gar nicht sagen. Mhm. Und die Thesen sind aus der Türkei genauso. Also es gibt verschiedenste Verschwörungstheorien, wie man es eben auch nennen mag, dass das inszeniert sein könnte. Weil wer geht da als Sieger hervor?
Aber halten Sie es für wahrscheinlich? Herr Kuyat hält es für nicht wahrscheinlich, dass man...
Das gar nicht glauben, dass das so etwas tatsatsächlich möglich ist. Ja.
Aber Sie schließen es auch nicht aus?
Ich würde gar nichts ausschließen, weil wir eben noch gar keine
Klarheit haben. Wir ausschließen natürlich auch nichts.
Das doch sicherlich auch nicht. Also ich bin sehr gespannt, was wir in 10 Jahren wissen.
Aber es ist sehr unwahrscheinlich.
Sehr irritiert, sehr irritiert, sehr beängstigt darüber, was gerade in der Türkei passiert. Und im Übrigen wiederhole ich das, seit mehr als einem Jahr ist die Stimmung kippt. Schon seit 2013 extrem. Und ich komme noch mal zurück, aufgrund des Verhältnisses zwischen Herrn Erdogan und Herrn Gülen gibt es in der Türkei.
Aber da ist man von einer Meuterei ausgegangen, nicht von einem Putsch, das muss man sagen.
Also, genau, dass innerhalb eben des Militärs tatsächlich irgendwann...
Der Widerstand ist sehr gewachsen.
Was erzählt das über das Ansehen von Herrn Erdogan, dass man ihm selbst die Inszenierung eines Putschs zutrauen würde und er ihn jedenfalls nicht ausschließen mag?
Ja, das sagt, dass man ihm alles zutraut. Wobei ich finde, man muss auch hier realistisch und analytisch bleiben. Ich finde, dafür gibt es keinen Hinweis, kein Indiz. Also insofern würde ich sagen, solange man nicht irgendeinen Hinweis hat, muss man das auch in das Reich von Verschwörungstheorien verbannen. Es gibt kein Faktum, das darauf hindeutet. Und dass es jetzt auch sozusagen in der Welt ist, zeigt eigentlich in Ihrem Sinne, wie vergiftet und wie gespalten die Situation insgesamt im Land ist, so würde ich es interpretieren.
Ja, aber 3000 Richter werden festgenommen auf...
Das ist richtig. Aber das, glaube ich, spricht dafür, dass Erdogan geistesgegenwärtig von der Situation Gebrauch gemacht hat. Er hat ja auch reflexhaft die Gülen-Bewegung als sozusagen seine relevanten Gegner, innerstaatlichen Gegner, ausgemacht. Er war, glaube ich, im gleichen Augenblick überrascht über den Putsch, glaube ich. Und im gleichen Augenblick wusste er aber, wer der Urheber des Putsches ist. Das passt auch nicht zusammen. Und dann macht er sofort sozusagen Gebrauch, auch schnell, geistesgegenwärtig, macht er Gebrauch, politisch Gebrauch von dieser Situation. Ich glaube, das sind die Fakten, die wir sehen.
Weshalb sind die Menschen aufgestanden, Ihrer Meinung nach, Herr Özdemir, gegen die Panzer und auch gegen den Militärputsch? Aus der schlimmen Erinnerung daran, was der letzte Militärputsch, zumindest der 1980, Sie haben mich korrigiert, 1997 habe es auch noch eingegeben, was das angerichtet hat mit, wir haben es gehört, 650.000 Verhaftungen, die es damals gab, Hinrichtungen, die es gab. Sind die Menschen dagegen aufgestanden oder sind sie für das System Erdogan aufgestanden?
Also wir haben da gerade 3 Militärputsche aufgezählt bekommen. 1997 gab es noch einen Militärputsch in der Türkei, allerdings ein unblutiger, allerdings auch mit undemokratischen Konsequenzen. Eine gewählte Regierung wurde abgesetzt, indem der Militärrat eben auf seiner Website eine Deklaration veröffentlicht hat, die man so verstehen konnte, wenn die Regierung nicht geht, dann wird sie gegangen. Bei jedem Militärputsch in der Türkei waren die Leidtragenden vor allem liberale Kräfte, linke Kräfte, progressive Kräfte, die sich für Demokratie, für Menschenrechte eingesetzt haben.
Und islamistische Kräfte.
Und mit dem Ergebnis, dass es nicht mehr Demokratie, sondern weniger Demokratie anschließend gab. Insofern weiß jeder in der Türkei, vom Militärputsch hat man nichts Gutes zu erwarten. Aber das eigentlich Tragische ist ja, es ist ein großartiges Land. Jeder, der es kennt, weiß es. Es ist ein wichtiges Land für uns. Es grenzt an Syrien, Irak, Iran. Im Kampf gegen ISIS spielt die Türkei eine nicht unwichtige Rolle für die Zukunft Syriens. Wir haben dort Soldaten stationiert. Das heißt, wir haben jedes Interesse als Deutschland, dass wir eine stabile Türkei brauchen. Aber eine stabile Türkei kann es nur geben als demokratische Türkei. Jetzt stellt sich die Situation da, so dar, dass wir im Prinzip eine ähnliche Situation haben wie in allen Ländern dieser Region. Du hast als Alternative entweder islamistisch-autoritäre Kräfte oder eine säkuläre Diktatur. Und es muss doch eine dritte Alternative geben. Es kann doch nicht sein, dass die einzige Alternative immer ist in diesem Teil der Welt, entweder du hast die Panzer, also Al-Sisi in Ägypten, das hat man in der Türkei ja auch sehr oft, oder auf der anderen Seite hast du so eine Art Kraft wie die Muslimbrüder und jetzt eben die AKP in der Türkei. Das kann doch nicht die Zukunft
sein. Weshalb sind die Menschen aufgestanden? Weshalb sind sie aufgestanden? Sind sie gegen die Militärdiktatur? Das ist ja verständlich, das haben Sie geschildert. Aber sind Sie auch für das System Erdogan?
Absolut, das müssen wir, also bei aller, wir sind uns ja hier ein bisschen jetzt gefährlich einig hier. Wir dürfen nicht übersehen, der Mann hat viel Zustimmung in der Türkei. Ich meine, er hat jetzt bei der letzten Wahl, die nicht demokratisch war, die nicht fair war, aber er hat trotzdem viele Stimmen bekommen. Und selbst bei einer fairen Wahl, also nach westlichen Maßstäben, würde ich behaupten, dass er immer noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis bekommen würde. Das hat viel damit zu tun, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass nicht nur er besonders stark ist und dass die Opposition auch besonders schwach ist in der Türkei. Das hat was damit zu tun, dass sie gespalten ist. Vergessen Sie nicht, bei der Aufhebung der Immunität, die Erdogan ja angestrengt hat, um die HDP zu kriminalisieren, hat auch ein Teil der Opposition mitgestimmt. Also es gibt keinen einheitlichen Oppositionsblock, der jetzt dem Erdogan gegenübersteht und für Demokratie ist. Das ist nicht so. Und das
was
macht
übrigens
das
eine,
Problem in der Türkei
eine schon
aus.
Lang anhaltende chronische Krankheit der Türkei ist. Dass es immer eine gespaltene Opposition gab.
Umso wichtiger übrigens, dass wir gerade jetzt, also mit diesen Verhaftungen, mit dem Druck, dass es kaum noch unabhängige kritische Presse gibt, dass wir dieses zarte Pflänzchen, Zivilgesellschaften der Türkei, kritische Medien unterstützen. Wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn Sie der Bundeskanzlerin sagen, beim nächsten Besuch in die Türkei zwischen mal die Cumhuriyet zu besuchen. Der Can Dündar wird wegen eines Berichtes, dass Waffen nach Syrien transportiert worden sind, an die Islamisten mit mehrfach lebenslänglich bedroht. Auch das wäre mal wichtig.
Herr Röttgen, darf sich jetzt im Moment Staatspräsident Erdogan, der von Deutschland aus heftig kritisiert wird für gewöhnlich und wo man übersieht, wie viele Menschen in der Türkei sehr wohl hinter Präsident Erdogan stehen. Darf sich Präsident Erdogan im Moment als Retter der Demokratie fühlen?
Nein, er darf sich so nicht fühlen.
Warum nicht? Er ist derjenige, auf den man sich bezogen hat jetzt.
Nein, ich glaube, das haben wir ja auch festgestellt, dass viele Menschen, im Großteil seine Anhänger, sich diesem Putsch entgegengestellt haben. Und der Putsch im Übrigen ja nirgendwo ist der Funke des Putsches ist nirgendwo übergesprungen. Mhm. Nicht im Militär, nicht ins Parlament, nicht in die Zivilgesellschaft. Insofern war Übereinstimmung in der Türkei, wir wollen nicht die Lösung
inklusive der Spitze der Militärführung, was man jetzt heute Abend noch nicht deutlich gesagt hat. Die Spitze des Militärs war gegen
diesen
Putsch.
Selbst die Spitze des Militärs, auf die wiederum aber schon Erdogan vor 2 Jahren ja personellen Zugriff genommen hat. Das heißt, auch das Militär hat sich schon durch seinen personellen Zugriff verändert. Und diese zweite Ebene, diese Obristenebene, da hat er noch nicht zugegriffen. Und aus diesem Kreis kam ja offensichtlich der Putsch. Aber es ist nicht übergesprungen. Das heißt, in der Türkei will man keinen Putsch zur Lösung der Probleme. Zweite Aussage ist aber, die Probleme sind da. Das Land ist gespalten. Kritische Journalisten sitzen im Gefängnis. Die Immunität der Abgeordneten ist aufgehoben. Kritische Zeitungen werden nicht nur geschlossen, sondern die regierungskritische Redaktion wird durch eine regierungsfreundliche Redaktion ersetzt. All das findet ja statt. Es ist nicht nur Terrorbekämpfung gegen die Kurden, sondern dieser Kampf wird militärisch geführt. Alles das findet statt. Die Wirtschaft ist nicht ganz schlecht, aber sie könnte viel besser sein. Das ist wiederum einer der Stärken. Aber der Kern ist, dass Erdogan deshalb nicht ein Retter der Demokratie sein kann, weil er sich in den letzten 1-2 Jahren nicht so verhalten hat, sondern demokratische Freiheiten einschränkt, rechtsstaatliche Prinzipien verletzt hat. Und just in der Situation, wo die Menschen sich gegen das Unrecht des Militärputsches wenden, dann intensiviert er seinen Machtanspruch mit undemokratischen, rechtsstaatwidrigen Methoden.
Was soll er denn intensivieren? Er hat doch die Macht inne. Also nein,
ich möchte
hier widersprechen, deswegen bin ich auch hier. Es gibt
sind Sie nur zum Widersprechen
ja.
hier.
Ja, ich vertrete hier die Mindermeinung, das ist mir schon klar. Aber ich möchte sagen, weil Sie hier mehrfach betont haben, dass die Menschen für Erdogan auf die Straße gegangen sind, das ist falsch und wird beim besten Willen nicht der Situation gerecht.
Ich habe so nicht gesagt.
Doch, haben Sie gerade eben gesagt.
Ich habe es ein paar Mal in der Frage.
Das wurde ich ein paar Mal erlebt, deswegen möchte ich ja auch widersprechen. Die Menschen sind für die Demokratie, für die Freiheit, für den
Rechtsstaat.
Gegen
den Militärputsch sind sie auf die Straße gegangen.
Für die Bewahrung der freiheitlichen Demokratie sind sie auf die Straße gegangen. Und zwar alle, doch nicht nur Erdogan-Anhänger. Das waren Massen. So gut wie jeder Türke befand sich auf der Straße.
Darf ich auch widersprechen, weil wir sind ja dafür da. Wir haben, glaube ich, unterschiedliches Verständnis von Demokratie. Ich glaube, wir haben wirklich definitiv ein unterschiedliches Verständnis von Demokratie. Weil das ist schon ein bisschen tragikomisch, die Situation. Wir sind alle gegen den Militärputsch. Bisher ist Herr Erdogan gerade in den letzten Jahren sehr dafür kritisiert wird, dass es nicht besonders demokratisch zugeht. Und er ist jetzt der Befreier der Demokratie und seine Anhänger sind
das
auch nicht...
Das Volk ist der Befreier der Demokratie.
Anhänger,
das Volk
es war ist
auf
doch
den
wunderbar.
Straßen.
Es ist doch wirklich zu begrüßen und wunderbar. Dieser Mann hat so viel Macht. Er tätigt einen Anruf und Millionen von Menschen sind auf der Straße. Das ist doch was Schönes eigentlich. Und da würde ich mich als Demokratin sehr freuen, wenn das alles in die Richtung geht, wie ich mir Rechtsstaatlichkeit und Demokratie aus Europa kommend, in Deutschland lebend, vorstelle. Nämlich, dass eben Opposition nicht dermaßen eingeschränkt wird, dass nicht nur 30 Fernsehsender ausschließlich seine Meinung vertreten und dass man nicht für eine andere Meinung gleich getötet wird oder einem gedroht wird, dass man getötet wird, dass Familien sich nicht spalten, nur weil sie unterschiedliche Ansichten haben. Das Land ist gespalten in Kurdisch, in Alevitisch, in Armenien, in der Armenien-Thematik unterschiedlicher Ansicht. Ja. AKP ja, AKP nein, Gülen ja, Gülen nein. Die Leute reden kaum noch miteinander. Männer zeigen ihre Ehefrauen an, Ehefrauen zeigen die Ehemänner an. Sie lassen sich scheiden, weil sie für oder gegen sind. Das ist keine gute demokratische Stimmung. Es wäre gut, wenn dieser Mann, der so viel Macht hat, eigentlich ja, für mein Dafürhalten, dieses Volk doch zusammenbringen sollte. Und so
die Grundlage
Prozess
dafür, die
gab
ist jetzt
es
da.
Doch mal.
In der Tat.
Sogar, Herr Kuyat, Sie widersprechen. Sogar, ne? Ich habe Sie Kopfschütteln gesehen,
Cem Özdemir hat
noch mal
ganz
der
am
Satz
Anfang
kam, die Menschen seien für die Demokratie aufgestanden.
Wir versuchen das jetzt im Augenblick zu überhöhen. Dass diese Menschen sich gegen die Putschisten gestellt haben, finde ich überragend. Das ist Zivilcourage, das ist Mut, aber das hat mit Demokratie nichts zu tun. Die Putschisten haben an drei verschiedenen Stellen völlig unsinnig ihre Barrikaden aufgebaut. Da zu einer Zeit, wo viele Menschen unterwegs waren und an Orten, die für viele Menschen leicht zugänglich waren.
Aber Sie haben auch das Parlamentsgebäude in Ankara beschossen.
Das ist auch völlig unsinnig. Auch völlig unsinnig. Das sind
darf viel, man aber als undemokratisch sind, empfinden?
Ja, das hat mit Demokratie nichts zu tun. Es ist für den Zweck dieses Putsches nicht... Es ist unsinnig gewesen. Und das ist auch hier gewesen. Und dann haben die Menschen, die von Erdogan mobilisiert wurden, sehr schnell festgestellt, dass die Soldaten völlig orientierungslos waren. Dass sie gar nicht wussten, worum es ging. Dass sie zum größten Teil dachten, es handelt sich um eine Übung.
Militärübung.
Und dass sie keinen Widerstand geleistet haben. Und das hat natürlich diese Bewegung verstärkt. Wie gesagt, das ist Zivilcourage, das ist Mut, aber das hat mit Demokratie nun wirklich nichts zu tun.
Also wenn die Menschen in Europa auf die Straße gegangen wären, in so einer vergleichbaren Situation, da würden alle Demokratie schreien. Nämlich, wenn die Leute dann schreien, wir sind das Volk. Und das haben die Türkinnen und Türken in der Türkei auch geschrien. Und
wir
wenn
haben
Sie sagen,
anderes
das hat mit
geschrien.
Demokratie nichts
schreien
zu tun,
nach Todesstrafe,
dann ist das Volk.
Sie haben einen Mann
gekriegt. Ich habe noch was anderes geschrien.
Moment. Die Forderung der Todesstrafe, die kam unmittelbar nach der ereignisreichen Nacht von Freitag auf Samstag. Heute hat sich der Staatspräsident Erdogan zu Wort gemeldet und hat gesagt, ein Staat kann nicht emotional handeln, er muss rational handeln. Solche Fragen und solche Stimmen aus der Bevölkerung müssen im Parlament beraten werden, aber ein Staat darf nicht emotional handeln. Das hat er heute gesagt, dieser Hitzkopf, wie gemeinhin behauptet wird. Ich finde das schon gut, was er gesagt hat.
Darf ich mal daran erinnern, dass allein die Beratung über die Todesstrafe, die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei, und ein möglicher Beschluss unmittelbar das Ende der Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union bedeuten würde. Nur mal wissen, dass wir wissen, worüber wir reden. Ein Land, das die Todesstrafe wieder einführen möchte und das diskutiert, das kann überall Mitglied werden, aber nicht in dieser Europäischen Union.
Deshalb schauen wir jetzt auf die Reaktionen. Schauen wir uns doch mal an.
Herr Röttgen, ob Ihr flammendes Plädoyer, das Sie gehalten haben, dafür, dass Sie gesagt haben, man darf sich jetzt nicht einfach ansehen, was Staatspräsident Erdogan in der Türkei macht, was rechtsstaatlichen Prinzipien zumindest aus Ihrer Perspektive jedenfalls nicht entspricht, dass das nicht konsequenzlos bleibt. Wie sicher sind Sie, dass da irgendwas passieren wird?
Das ist die praktische Frage, was können denn die Europäer tun?
EU-Beitritt ist angesprochen worden, Visafreiheit ist im Raum.
Also ich glaube, das ist trotzdem, dürfen wir uns nichts vormachen, dass wir wie viel Möglichkeiten und Macht wir von außen haben, als Europäer und Deutsche, auf die innere Entwicklung in der Türkei Einfluss zu nehmen. Nur einen kleinen Einschub, ich halte Herrn Erdogan nicht im Kern für einen Hitzkopf, sondern hat einen ganz rationalen machtpolitischen Plan. Er will autokratischer Herrscher werden. Dafür braucht er jetzt die Verfassungsänderung, um das zu legalisieren. Er hat also einen klaren Plan. An dem ist er hält auch ganz entschlossen fest. War nur ein kleiner Einschub. So, was können wir dagegen
darf
tun?
Darf ich kurz was dazu sagen?
Ich glaube, ich wollte erst mal sagen, wir sollten unsere Möglichkeiten auf die innere machtpolitische Entwicklung in Staaten unsere Möglichkeiten nicht überschätzen. Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit immer wieder diesen Fehler gemacht haben. Wir können das doch tun.
Aber dann gebe ich Ihnen ein Beispiel, Herr Röttgen, wo wir was tun könnten. Ja, okay. Dann schauen wir uns das Beispiel schon angesprochen, Luftwaffenstützpunkt in Schöllig doch einfach mal an.
Okay.
Deutsche Soldaten in der Türkei. Vom NATO-Luftwaffenstützpunkt Incirlik aus unterstützt die Bundeswehr den Einsatz der internationalen Anti-IS-Koalition. Ende Juni verweigert die Türkei einer Gruppe von deutschen Parlamentariern einen der üblichen Truppenbesuche, offenbar aus Verärgerung über die Resolution des Bundestags zum Völkermord an den Armeniern. Nach der Abstimmung hatte Präsident Erdogan türkischstämmige Bundestagsabgeordnete beschimpft.
Euer Blut ist unrein. Und es ist doch bekannt, wessen Sprecher ihr seid. Ihr seid der verlängerte Arm der Terroristen in Deutschland.
Zwar reiste die deutsche Verteidigungsministerin Anfang Juli in die Türkei und durfte auch nach Incirlik, allerdings nicht in Begleitung von Parlamentariern oder Journalisten.
Das wird Konsequenzen haben. Wir können auf Dauer keine Soldaten im Land stationieren, das uns untersagt, diese Soldaten zu besuchen.
Herr Kujat, sind Sie auch der Meinung, dass Deutschland die Soldaten dann abziehen sollte, wenn in unserem Staat weiterhin verweigert wird, dass Parlamentarier die Parlamentsarmee besuchen?
Es geht um das Recht des Parlamentes. Bei uns entscheidet das Parlament über Auslandseinsätze. Damit übernehmen die Abgeordneten Verantwortung für die Soldaten. Und sie können dieser Verantwortung nur dann gerecht werden, wenn sie sich auch davon überzeugen können, ob die Umstände, unter denen die Soldaten ihren Dienst leisten, ob die auch zu vertreten sind. Sonst können sie eine solche Entscheidung nicht treffen. Das heißt, es muss Konsequenzen haben. Nun gibt es zwei.
Ist Abzug eine gute Konsequenz?
Ich würde in diesem Fall das sozusagen als letzte Option betrachten. Ich würde eine andere Option favorisieren. Wir haben gerade auf dem NATO-Gipfel entschieden, oder die Staats- und Regierungschefs entschieden, dass eine zweite Mission, EVEX-Mission, in die Türkei geht. Und ich hätte im Kreis der Staats- und Regierungschefs als Bundeskanzlerin die Frage an Herrn Erdogan gerichtet, bedeutet meine Zustimmung, dass die parlamentarischen Rechte unserer Abgeordneten bei Ihnen gewahrt sind oder nicht?
Hat sie doch, glaube ich, gemacht.
Sie hat bilateral mit ihm gesprochen. Ja. Sie hat nicht im Kreis der Regierungschefs das Thema
angesprochen. Das ist der Unterschied für Sie. Mhm.
Sie fragen ja, was können wir tun, um Einfluss zu nehmen. Man kann natürlich mit den Verbündeten gemeinsam etwas tun. In diesem Fall hätte sie die Zustimmung verweigern können, wenn Herr Erdogan in diesem Moment gesagt hätte, ich kann Ihnen diese Zusicherung nicht geben, dann wäre die logische Konsequenz gewesen, dass die Bundeskanzlerin sagt, ja, unter diesen Umständen kann ich dem zweiten AVEX nicht zustimmen.
Wäre das gut gewesen, Herr Röttgen? Nein. Wäre das die Möglichkeit gewesen, im Gegensatz zu dem, was Sie ausgeführt haben, wir könnten uns nicht einmischen?
Darf ich noch einen Satz anfügen? Ja. Denn wie soll es denn jetzt weitergehen? Nehmen wir mal an, Herr Erdogan bleibt bei seiner Auffassung. Verlegen wir dann tatsächlich AVEX in die Türkei?
Also die erste, Ihre Frage war ja, wie können wir auf die Entwicklung in der Türkei Einfluss nehmen? Mhm. Und ich stelle die Frage, wenn nun die deutschen Tornados nicht mehr in Incirlik wären, glauben wir dann, dass Herr Erdogan von seinem Machtanspruch in der Türkei auch abgehen würde?
Nein.
Würde er nicht. Glauben wir, dass wenn wir die AVEX herausziehen würden und damit die sozusagen Einsatzfähigkeit des ganzen Systems, wie Sie wissen, gefährden. Im Einsatz gegen IS würde das Herrn Erdogan beeindrucken, es würde ihn nicht beeindrucken.
Umgekehrt gefragt, Herr Röttgen, sollte man also gar nichts tun? Würde ihn das beeindrucken? Nein.
Ich plädiere nur für Ehrlichkeit in der Einschätzung unserer Möglichkeiten. Ich glaube, es ist getan worden, was getan werden muss von der deutschen Seite, nämlich die Bundeskanzlerin selber hat Herrn Erdogan genau darauf angesprochen und ihm wahrscheinlich das gesagt, was Sie gerade auch ausgeführt haben. Ich finde zweitens...
Ist das nicht umso bitterer, wenn selbst die Bundeskanzlerin nichts erreichen kann?
Ja, sogar der Amerikaner... Das ist ja alles jetzt nicht neu, diese ganze Problematik. Der amerikanische Präsident hat sich sozusagen dieser Diplomatie gegenüber Herrn Erdogan ja auch angeschlossen. Er hat ihn beim letzten Mal geschnitten sozusagen. Er hat ihn nicht empfangen in Washington. Das heißt, sind deutliche Zeichen von Distanzierung im Hinblick auf den Kurs, den er macht. Das hat Herrn Erdogan auch nicht sehr beeindruckt, weil er verfolgt dieses Ziel Macht in der Türkei. So, darum müssen wir wissen, was bewirken wir mit bestimmten Maßnahmen. Frau Merkel hat es gesagt, das ist auch zu erwarten, dass wir unsere Überzeugung, unsere Werte vertreten. Das ist die Anforderung, die wir absolut stellen müssen.
Ich habe darf man mit diesem Mann dann ein Flüchtlingsabkommen mit ihm schließen als EU?
Das bedeutet doch, dass
man im Bundestag...
Das Gegenargument ist, wenn wir doch abziehen würden, würden wir... Die Soldaten sind doch zu einem bestimmten Grund da. Sie sind dort, um IS zu beobachten, Kampfhandlungen vorzunehmen, diejenigen, die kämpfen, zu unterstützen. Das heißt, wegen Erdogan und seines Verhaltens würden wir nun ein anderes wichtiges Ziel, nämlich Terrorismus, internationalen IS-Terrorismus zu bekämpfen, zurücknehmen. Das macht doch keinen Sinn.
Und die Informationen werden ja nicht der türkischen Regierung
Widerspruch.
Von mir auch.
Ist ja okay. Aber also, ich sage, darum wäre die Maßnahme nicht sinnvoll. Sie würde Erdogan nicht beeindrucken, aber die Verfolgung unserer vernünftigen Ziele beeinträchtigen. Das macht keinen Sinn.
Das Zweite unterstreiche ich nicht. Das Erste, ja, damit bin ich mit Ihnen einverstanden. Die Frage ist doch, was geschieht jetzt, wenn die Entscheidung an den Bundestag herangetragen wird? Dann müssten doch die Abgeordneten sagen, da meine Rechte nicht gewahrt sind und die Bundesregierung meine Rechte nicht gegenüber Herrn Erdogan durchsetzen kann, stimme ich mit Nein. Ich widerspreche, ja, das wäre die Folge. Das wäre ja die natürliche Folge. Aber noch ein anderer Punkt. Ich finde, wir müssen auch aufhören, die Bedeutung der Türkei für den Kampf gegen den IS zu überhöhen. Es geht auch ohne die Türkei. Es ist ohne die Türkei gegangen, noch zu einer Zeit, als die Türkei den Amerikanern die Nutzung von Incirlik verweigert hat und die Türkei den IS massiv unterstützt hat. Und es würde auch gehen, wenn wir alle aus Incirlik rausgehen. Die Amerikaner bräuchten nur zwei Flugzeugträger sozusagen im Wechsel, so wie sie Franzosen machen, im Mittelmeer einsetzen. Und dann könnten wir genau das Gleiche erreichen, was wir jetzt auch erreichen können. Das heißt, ich plädiere dafür, machen wir uns doch nicht ununterbrochen abhängig von einem Verbündeten, dem wir zutrauen, jede unvernünftige Maßnahme. Das ist doch selbst nicht vernünftig. Lassen Sie uns doch unsere eigenen Interessen verfolgen, die wir als Bundesrepublik Deutschland und als Mitglied der NATO verfolgen wollen und müssen. Das ist doch das
Entscheidende. Auch Ihre Haltung oder auch da ein Widerspruch?
Ja, da bin ich tatsächlich bei Ihnen. Ich bin gern bereit zu sagen, dass man dem Staatspräsidenten eine Frist der Gesichtswahrung geben muss wegen der Armenien-Resolution. Ich bin auch gern bereit zu sagen, ich werde nicht Teil dieser Delegation sein, wenn das hilft. Aber deutsche Soldaten werden entweder nach Incirlik, deutsche Bundestagsabgeordnete werden entweder nach Incirlik gehen oder die Soldaten kommen zu uns. Da kann es kein Vertun geben. Und übrigens im Umgang mit Erdogan gibt es auch andere Länder, die es anders machen. Die Amerikaner haben massiv Druck gemacht, dass die Türkei ihre Position in Sachen Israel revidiert. Herr Erdogan, der vorher nun eine sehr andere Position hatte in der Israel-Frage, hat seine Position um 180 Grad gedreht. Nehmen Sie das Verhältnis von Herrn Erdogan zu Russland. Er hat sich bei Putin entschuldigt. Das zeigt ja, Herr Erdogan versteht schon was, wenn man auch Klartext redet. Und mein Problem ist, diese Bundesregierung redet nicht Klartext. Ich würde mir wünschen, dass es auch klar ist, es gibt Grenzen dessen, was man mit Europa, mit der Bundesrepublik Deutschland machen kann. Und dass man deutlich macht, es geht nicht, dass eine Parlamentsarmee in Incirlik dort stationiert ist und die Türkei bestimmt, wer sie besuchen darf und wer sie nicht besuchen darf. Jetzt sage ich mal zu ISIS was.
Ein Verbündeter.
Wir alle kennen doch die Bilder.
das ISIS in der Türkei rekrutiert hat. Wir alle kennen die Bilder aus Facebook, dass ISIS-Fahnen in der Türkei gezeigt wurden. Wir wissen, dass die Türkei nahezu ein Polizeistaat ist. Soll mir bitte niemand erzählen, dass der Staat und dass der Staatspräsident das nicht wusste. Also ein Land, das gegen ISIS nach dem Motto vorging, der Feind meines Feindes ist mein Freund, alle, die gegen Assad kämpfen, sind irgendwie okay, ob al-Nusra oder ISIS, der jetzt sagt, wir bekämpfen ISIS. Also sorry, da habe ich ein Problem mit der Glaubwürdigkeit, das überzeugt mich nicht.
Ich würde auch gerne noch mal...
Herr Röttgen, ist es jetzt so, Ihre Einlassungen zusammengefasst, diskutiert am Beispiel Incirlik, das ja ein gutes dafür ist, ist es dann so, dass die Bundesregierung, dass Deutschland außer der Betonung von rechtsstaatlichen Prinzipien und der Betonung dessen, dass man sich das wünscht, nichts in der Hand hat?
Also erstens ist meine Einschätzung, dass es keine Regierung in der NATO gibt, die so sehr Klartext mit den Türken redet, wie das unsere Regierung tut. Ich habe auch vor dem NATO-Gipfel mit NATO-Vertretern gesprochen und habe gesagt, das ist auch ein Fall, schon vor diesem Vorfall, das ist auch ein Fall für die NATO. Da
genau,
kann die NATO, die sich zu Recht als Wertegemeinschaft definiert, nicht einfach darüber hinwegschauen.
Ganz genau.
Ich habe nicht schon in den Gesprächen wahrgenommen, dass die NATO das vorhat. Und ich habe auch nicht am NATO-Gipfel gehört, dass irgendein anderer außer der Bundeskanzlerin das überhaupt thematisiert hat. Die ganzen Fragen, die jetzt aufkommen, ist im Grunde eine grundsätzliche Frage, auch außenpolitischer Art. Wie gehen wir mit einem Land, das NATO-Mitglied ist, das eine geostrategische Relevanz hat in vielen Fragen. Cem Özdemir hat eben das Verhältnis zu ISIS angesprochen. Ich glaube, es hat sich verändert, aber in der Vergangenheit war das so. Ist es aktiv in anderen Ländern? Wie gehen wir mit diesem Land um? Das ist eine sehr, sehr wichtige Fragestellung. Und ich glaube, dass wir die geostrategische Relevanz, die die Türkei hat, sehen müssen und auch versuchen müssen, mit der Türkei zu kooperieren.
Es gibt zur Zeit, wir haben jetzt keine Zeit mehr, noch all das zu diskutieren.
Da sind wir noch gar nicht dazu gekommen. Wissen Sie eigentlich, was gerade passiert?
Wir haben nicht über den Militärputsch geredet.
Wissen Sie, dass die AKP-Leute zurzeit Güleneinrichtungen niederschlagen in Deutschland? Also darüber müssen wir auch mal reden. Vielleicht
aber wir sind am Anfang einer Diskussion darüber, was an Konsequenzen aus dem gescheiterten Putschversuch jetzt sich zeitigt und was das bedeutet. Auch waren wir bei dem Punkt, was kann Deutschland da überhaupt tun, ohne sich in die inneren Angelegenheiten eines Landes einzumischen allzu sehr. Darüber haben wir heute Abend diskutiert. Danke dafür. Die Tagesthemen machen aber weiter mit diesem Thema. Karin Mioska, ihr guckt euch auch an, was sich weiterhin tut in der Türkei.
Genau, die Verhaftungswelle und das angespannte Verhältnis zum NATO-Partner USA interessieren uns gleich besonders. Aber zuallererst berichten wir heute aus den USA. Denn schon wieder wurden mehrere Polizisten gezielt erschossen, diesmal in Louisiana. Und die Sorge in den USA vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen wächst. Jetzt gleich bei uns.
Die Welt in Unruhe, überall Krieg, sagt Frau Artisch noch. Das war's von uns. Danke, dass Sie uns zugeschaut haben. Jetzt die Tagesthemen und wir dann irgendwann demnächst. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Dankeschön.